HR Info. Engel fragt.
Mit Philipp Engel und Anne Tschibu. Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, in Sachen Klimaschutz müssen wir alle nochmal kräftig eine Schippe drauflegen. Was heißt das jetzt für jeden Einzelnen von uns? Klar, man tut ja schon, was man kann. Hier mal aufs Fleisch verzichten, da mal das Auto stehen lassen. Aber ist das, was wir so ganz individuell machen, überhaupt sinnvoll? Also drehen wir da an den richtigen Schrauben oder beruhigen wir uns mit Aktionismus, vor allem selbst? Also kurzum, wie sinnvoll sind individuelle Anstrengungen, um das Klima zu retten? Dieser Frage wollen meine Kollegin Anne und ich heute nachgehen bei Engel fragt. Anne ernährt sich vegan, sie achtet beim Einkaufen auf Bio und regionale Produkte und versucht, Plastikverpackungen zu vermeiden, wo es geht. Also eigentlich klingt das für mich schon nach einem sehr vorbildlichen, nachhaltigen Lebensstil. Ich bin da nicht ganz so perfekt. Aber ob das wirklich so ist, also wirklich nachhaltig, das will Anne jetzt mal checken mit Hilfe einer App. Ein guter Tag hat 100 Punkte, heißt die App. Sie soll dabei helfen, den eigenen CO2-Fußabdruck zu berechnen. Die App geht davon aus, dass jeder Mensch täglich maximal 6,8 Kilogramm CO2 ausstoßen darf, damit unser Klima im Gleichgewicht bleibt. Für diese Menge CO2 hat man in der App pro Tag 100 Punkte frei. Verbraucht man täglich weniger als 100 Punkte, lebt man nachhaltig. Kostet der persönliche Lebensstil mehr Punkte, hat man das Limit überschritten und das Klimaziel verfehlt. Also, kann die vorbildliche Anne die 100-Punkte-Marke einhalten? Das will sie eine Woche lang ausprobieren. Und bevor sie starten kann, muss sie erstmal allerlei eingeben. Die App fragt sie beispielsweise, welche Verkehrsmittel sie nutzt und welche Produkte sie konsumiert. Jeder hat schon einen gewissen Grundumsatz an Punkten, zum Beispiel für Klamotten. Da muss Anne erstmal nachzählen, was bei ihr alles so im Kleiderschrank hängt.
37 Oberteile. Pullover.
So, meine Röcke.
Ehrlich gesagt merke ich gerade, dass es unmöglich ist, all meine Klamotten zu zählen.
Ja, das ist in dem Fall blöd, weil je mehr Kleidung man hat, umso schädlicher fürs Klima.
Tja, was soll ich sagen? Ja, schon ziemlich vollgepackt.
Allein für ihre Klamotten kassiert Anne 50 Punkte pro Tag. Zwar kriegt sie keine Punkte, weil sie Ökostrom nutzt, aber es hagelt sonstige Punkte für andere Besitztümer.
Ich habe über 300 Punkte. Das hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Ich dachte, dass ich locker auf 100 Punkte komme und ich darf ja eigentlich nur 100 Punkte am Tag haben. Sieht schlecht aus für mich.
Ich habe erst gar nicht nachgerechnet. Bei mir wären es wahrscheinlich 3000 Punkte. Das heißt also, Anne müsste noch viel mehr für die Umwelt tun. Nur was genau? Also reicht es, die 100 Punkte in der App nicht zu überschreiten? Oder muss man noch ganz andere Schrauben drehen? Anne ist jetzt mit jemandem verabredet, der sagt, mir reicht das nicht. Ich will die Gesellschaft verändern. Momo ist Umweltaktivist und hat sogar im Dannenröder Forst gelebt, um gegen den Ausbau der Autobahn zu protestieren. Dort an der Baustelle ist Anne mit Momo verabredet. Leider fährt sie wieder mit dem Auto hin und das hagelt, man ahnt es schon, ordentlich Punkte. Momo und seine Mitstreiter haben hier im Dannenröder Forst monatelang in den Baumhäusern gelebt und sich mit vollem Körpereinsatz gegen die Rodung des Waldes gewehrt. Klimaschutz radikal. Momo, das ist nicht sein richtiger Name, ist hauptberuflich Umweltaktivist. Anne will von ihm wissen, muss Klimaschutz wirklich wehtun? Muss man am Ende richtig Opfer bringen?
Warum, um Gottes Willen, macht man sowas?
Ich glaube, weil ich mit einer anderen Realität als erstes konfrontiert war, nämlich der Geflüchtetenhilfe, aus der ich eigentlich komme. Und ich habe über ein Jahr lang an den EU-Außengrenzen verbracht, um dort quasi Menschen zu helfen. Und irgendwann ging es einfach auch psychisch nicht mehr. Und war so, irgendwie, irgendwas muss es doch geben. Und so bin ich auf den Klimaschutz gekommen, weil wir hier das Problem an der Wurzel anpacken können als Industrieland in Deutschland. Und wir deswegen halt hier an sich das bekämpfen können, was so unglaublich viel schreckliches Leid irgendwie bringt für Menschen, die mit unserem Konsum überhaupt nichts zu tun haben.
Du hast ja auch eine Zeit lang im Baumhaus gelebt. Warum machst du das dann, wenn dann trotzdem alles gerodet wird?
Ich glaube, was wir hier geschaffen haben, hat eine komplette Diskursverschiebung in Deutschland ergeben, sodass dieses Thema Verkehrswende quasi aus keiner Talkshow mehr wegzudenken ist, so wenn es ums Thema Klima geht.
Könntest du nicht in einem anderen Bereich, Beruf mehr erreichen? Also wenn du jetzt zum Beispiel Nachhaltigkeitsmanager von einem DAX-Unternehmen werden würdest oder irgendwie in die Politik gehen würdest, da wärst du doch am Hebel und könntest dann wirklich ja, direkt Sachen entscheiden. Hier kannst du ja immer nur hoffen darauf, dass andere dann sich richtig entscheiden.
Ja, ich würde sagen, genau andersrum. Hier können wir Sachen konkret ansprechen, hier können wir Sachen konkret thematisieren, was wir in der Politik nicht schaffen. Und, ich glaube, wenn man jetzt sagt, man macht jetzt Nachhaltigkeitsmanagement in einem DAX-Unternehmen, dass wir dort niemals dorthin kommen, wo wir hinkommen müssen. Weil wir können nicht das System im System ändern. Wir müssen ein neues System erschaffen. So. Nicht umsonst ist irgendwie der Slogan System Change, not Climate Change. Weil wir nicht mehr so weiter wirtschaften können, wie wir es gerade tun.
Müssten wir eigentlich alle viel mehr machen, so wie du und deine MitstreiterInnen? Also sollten wir uns alle an Bäume fesseln oder alle sagen, ich werde jetzt Selbstversorger? Oder wie kann der Mittelweg aussehen?
Ich glaube, viele Menschen machen zu wenig aus Bequemlichkeit. Es gibt einen großen Teil vor allem der gehobeneren Mittelschicht, die sehr viel mehr machen könnten und es aus Bequemlichkeit nicht tun. Und halt eben diesen grünen Märchen von Kapitalismus und grünen Kapitalismus halt dort reinfallen, dass halt Bioessen die Welt rettet. So. Und ich würde diese Menschen ermutigen, macht mal mehr, schaut mal, was gibt es bei euch für Initiativen, weil überall gibt es solche Sachen wie hier zu verhindern. Und sich dort aktiv einzubringen, bringt schon einen großen Schritt für eine Organisation.
Ich frage mich ja heute, ob wir uns auch beim Thema Nachhaltigkeit selbst bescheißen. Was würdest du sagen, wie ist das bei dir? Bescheißt du dich auch in manchen Punkten selbst?
Ja, auf jeden Fall.
Was so. Denn zum Beispiel?
Zum Beispiel habe ich einen Van, in dem ich leben kann. So. Also ich habe Konsumgüter auf jeden Fall, die CO2-schädlich sind, um eben diese Art von Aktivismus aufrechtzuerhalten. Und an sich bescheiße ich mich damit selber. So klar, ich könnte auch sagen, so, ja, ich ziehe einfach Vollzeit in ein Baumhaus und habe diesen Rückzugsort nicht. So. Das ist eine Konsumentscheidung, die ich treffe, aber eine Konsumentscheidung, die für mich halt wichtig ist, damit ich überhaupt so lange das hier durchhalten kann und das so lange hier machen kann. Ich glaube, um langfristig aktiv zu sein, muss ich mich ein bisschen selber bescheißen, damit man das auch durchhalten kann.
Das ist meine Ansage. Momo will gleich das kapitalistische System komplett ändern, weil er nicht glaubt, dass wir sonst die Klimaziele erreichen können. Und danach richtet er sein Leben aus. Die große Mehrheit, und da nehme ich mich gar nicht aus, hat gleichzeitig schon Schwierigkeiten, auch nur beim Thema Urlaub irgendwelche Kompromisse einzugehen fürs Klima. Sri Lanka soll es werden. Sabine steckt mitten in der Urlaubsplanung. In den Winterferien möchte sie mit ihrem 12-jährigen Sohn auf die Insel im Indischen Ozean fliegen. Sie ist in der Reisebranche tätig, kennt sich also gut aus mit der Routenplanung. In die Ferne zieht es sie jedes Jahr.
Es sind nur Flugreisen, um die 6 Reisen im Jahr. Wobei ich sage, ich nehme die Ferien mit und mache das mit der Familie. Und von diesen 6 Reisen sind mindestens 3 Fernreisen.
Die Reiseverkehrskauffrau hat sich vor knapp 19 Jahren selbstständig gemacht. Mittlerweile hat sie ein eigenes Reisebüro im Rhein-Main-Gebiet. Reisen, das war schon immer ihre große Leidenschaft. Und so war klar, dass sie in dieses Business einsteigt.
Reisen ist für mich was ganz Besonderes. Es ist ein tolles Feeling. Es ist die Kultur, es sind die anderen Menschen. Man kommt raus, es ist das Wetter, es sind die Strände, sind die unterschiedlichen Menschen und das tolle Essen.
Ein Teil ihrer Flugreisen ist auch berufsbedingt. Schließlich helfen ihr die Eindrücke, die sie vor Ort, etwa über die besten Strände und die schönsten Sehenswürdigkeiten gewinnt, um ihre Kunden gut beraten zu können, sagt die Reiseexpertin. Auch im Corona-Jahr 2020 war Sabine im Ausland unterwegs. Mit der Familie in Alicante und auf Lanzarote und auf Einladung einer Airline auf Kuba.
Es ist tatsächlich so, Flugreisen, die ab 6 Stunden gehen, haben einen viel höheren CO2-Ausstoß wie Kurzflüge und Mittelstreckenflüge.
Und macht das etwas mit Ihrem Gewissen?
Also ganz ehrlich, nein. Ja, es ist traurig oder Aber ich liebe es zu reisen, es ist mein Business, ich habe es mir ausgesucht und ich stehe dazu.
Also Reisen gehört zu den Grundrechten und da ich aus einem Land komme, wo Reisen bis 1989 verboten war, nämlich aus Rumänien, empfinde ich das als ein ganz schönes Privileg, das wir hier haben und genieße es auch.
Steigt sie demnächst mit ihrem Sohn wie geplant in den Flieger nach Sri Lanka, heißt das 5,5 Tonnen CO2-Ausstoß, so der Kompensationsrechner. Das Programm ermittelt, wie viel CO2 ein Flug verursacht und wie hoch die Spende sein sollte für Klimaschutzprojekte, um die Klimawaage wieder ins Gleichgewicht zu bringen. In ihrem Fall wären das 121 Euro zusätzlich zum Flugpreis von 1800 Euro.
Also ich mache es nicht. Warum mache ich es nicht? Ja, weil es mir vielleicht zu teuer ist. Ja, ist es, sage ich ehrlich. Ja, ist es. Und man macht freiwillig Sachen nicht. Es ist so, dass der Mensch, wenn es irgendwo in einem Flugpreis dabei wäre, dann nimmt man es mit, man ärgert sich, aber man macht es. Aber dann nochmal on top was drauf zu bezahlen, macht man nicht. Also ich mach's nicht.
Egal ist dir die Umwelt aber keineswegs, sagt die Reiseverkehrskauffrau. Sie legt zu Hause viele Strecken zu Fuß oder mit dem Rad zurück und ist vor kurzem auf ein Hybridauto umgestiegen.
Ich sehe mich nicht als Umweltsünder an, im Gegenteil. Ich kaufe nachhaltig ein, das heißt regional, und werfe halt so gut wie es geht nichts weg. Und ich achte darauf, dass in unserem Haushalt so wenig wie möglich Gas und Strom verbraucht wird und sparen dadurch Energie.
Zudem setzt Sabine darauf, dass die Luftfahrt die Klimawende schafft, indem die Emissionen mit Hilfe neuer Technologien minimiert werden können.
Ich glaube schon, dass ich mir was vormache, dass ich für die Umwelt was tue, auch wenn ich jetzt zum Beispiel bei Greenpeace Mitglied bin, ja, was ich ja bin. Aber ich verkaufe Reisen, ich verkaufe Flüge, ich verkaufe Schiffsreisen. Aber ich bin nun mal in der Branche, ich liebe diese Branche auch. Und ich kann mir ein Leben ohne Reisen gar nicht vorstellen.
Viel fliegen, dafür aber Hybrid fahren? Bescheißt man sich mit so einem Lebensstil nicht selbst? Anne will immer noch rausfinden, ob sie das Zeug zum Umweltengel hat oder doch eher nicht. Dafür hat sie eine Woche lang ihre CO2-Punkte gezählt und das Ganze dokumentiert. Wir erinnern uns. Anne darf 100 Punkte pro Tag nicht überschreiten, um dem Klima nicht zu schaden. Die 100 Punkte stehen für 6,8 Kilogramm emittiertes CO2. Annes Morgenkaffee zählt schon mal 0,4 Punkte. Damit kann sie leben.
Ich habe eine dickere Jacke angezogen, weil ich jetzt gleich zum zweiten Drehort muss. Und ich habe mir ganz, ganz fest vorgenommen, da mit der U-Bahn hinzufahren, um Punkte zu sparen. Aber ehrlich gesagt bin ich jetzt schon wieder so spät dran, dass ich mit der U-Bahn fahre, es nicht schaffe. Weil mit der U-Bahn brauche ich 30 Minuten und mit dem Auto 12. Also doch wieder ins Auto leider.
Noch nicht mal 8 Kilometer einfach. Aber gibt natürlich auch wieder Punkte.
Auch das Wäschewaschen verbraucht Energie, zumal mit einer Waschmaschine.
Ja, also ich wasche ja tatsächlich schon 2, manchmal sogar 3 Maschinen in der Woche. Und jetzt habe ich gesehen in der App, eine Waschmaschine, 10 Punkte. Muss ich trotzdem machen. Muss trotzdem meine Wäsche waschen. Sorry.
Auf den Schreck gönnt sich Anne erstmal ein paar schöne Blumen. Aber Vorsicht, Punkte.
Die sind in einem Plastiktopf. Da gibt's natürlich auch Punkte dafür.
Gerade zu Hause angekommen und erstmal diese Zeitschrift hier in meinem Briefkasten entdeckt, die ich im Abo habe. Das sind natürlich auch wieder Punkte, weil Papier und Transport. 281 Punkte.
Etliche Punkte.
Gibt es natürlich dann auch wieder Punkte.
Punkte.
Essen und Trinken bei 11 Punkten. Mit dem Aufzug gefahren 0,8 Punkte. Autofahrten, das sind 71 Punkte. 82,8 Punkte heute. Bin unter die 100 Punkte gekommen, aber ohne die Konsumgüter, die ich eben schon besitze. Also hab ein bisschen beschissen.
Annes Fazit: Durch ihre vegane Ernährung, Ökostrom und dadurch, dass sie Plastik vermeidet, tut sie zwar einiges fürs Klima, aber Anne besitzt zu viel und fährt Auto. Deshalb klappt es nicht mit den 100 CO2-Punkten pro Tag. Bescheißen wir uns beim Thema Nachhaltigkeit also selbst? Anne sagt nach ihrem Punktetest ehrlich, ja, bei mir ist das so. Vielleicht setzt sie aber auch bei den ganz falschen Hebeln an. Skype-Anruf bei Michael Billartz. Der arbeitet fürs Umweltbundesamt und lebt tatsächlich klimaneutral.
Ich versuche ja im Alltag schon relativ viel. Ein Beispiel, wir kaufen extra keine Lebensmittel, wo Palmöl drin ist. Aber dann kriege ich wieder mit, dass im Benzin und im Diesel Palmöl beigemischt ist. Dann kann ich ja gar nichts bewirken.
Ich denke, wir müssen unterscheiden beim den Handlungsmöglichkeiten des Einzelnen. Gibt es Maßnahmen, wo wir gar nicht so genau wissen, was passiert da am Ende des Tages, die vielleicht auch gar nicht so größenrelevant sind. Und es gibt Maßnahmen, die den Unterschied machen, die Big Points, die Key Points, wo ich gesellschaftlich in die richtige Richtung arbeite. Sie nennen das Palmöl, das ist sozusagen so ein Beispiel für den schwierigen Fall. Es gibt andere Themen, Investitionen in erneuerbare Energien, Carsharing, pflanzenbasierte Ernährung, das gedämmte Haus. Da können wir definitiv tonnenweise CO2 einsparen und wir können gesellschaftlich ganz klare Signale in die richtige Richtung geben.
Was sind eigentlich die größten Irrtümer beim Thema Klimaschutz?
Beim Thema CO2-Sparen im Alltag haben wir es vor allem mit häufigen Überschätzungen der Wirkung zu tun. Mir fallen da spontan vor allem zwei Themen ein, Plastikverpackungen und das Videostreaming ist sehr groß in der Diskussion. Ein Beispiel, Sie müssen ungefähr 50.000 bis 100.000 Plastikfolien von Gurken vermeiden, um eine Tonne CO2 einzusparen. Beim Videostreaming reden wir über wenige Gramm CO2 pro Stunde Videostreaming. Auf der anderen Seite, was ich glaube, viel wichtiger ist, ist, dass wir die großen Themen, die Big Points, wo wir wirklich tonnenweise CO2 einsparen, häufig unterschätzen. Ein prominentes Beispiel ist die freiwillige Kompensation, wo viele Menschen nicht glauben können, dass man da wirklich tonnenweise CO2 einspart und sich lieber bei den Plastikverpackungen, ich sag mal, verzetteln und die großen Früchte, die am Baum hängen, nicht ernten wollen.
Also was bedeutet kompensieren überhaupt?
Kompensieren heißt, Geld zu spenden für Klimaschutzprojekte, die ein Finanzierungsdelta haben. Durch meine Spende schließe ich dieses Delta und ermögliche heute schon effektive Klimaschutzprojekte, die tonnenweise CO2 einsparen können. Wir versprechen immer, wir wollen CO2 einsparen, wir tun was, aber stellen fest, dass wir jedes Jahr weiterhin tonnenweise im Durchschnitt 11 Tonnen pro Jahr zusätzlich CO2 in die Atmosphäre abladen. Und das geht nicht. Wenn wir das heute noch nicht schaffen, dann müssen wir eben Hilfe nutzen, die Möglichkeiten nutzen, die wir haben. Und die freiwillige Kompensation ist eine davon.
Wir müssen ja eigentlich schnell handeln. Aber ich habe so das Gefühl, dass das noch nicht bei allen angekommen ist. Und eben egal, was ich als Einzelperson mache, ist trotzdem immer noch nicht ausreicht. Also wie soll es weitergehen? Wie lange soll ich noch Verständnis zeigen mit Umweltsäuen, sage ich jetzt mal?
Klimaschutz muss ja nicht wehtun. Klimaschutz ist ja keine Belastung per se. Wenn ich das auf heute, auf meinen Lebensstil übertrage, dann denke ich an meine Solaranlage, dann denke ich an meine Wohnung im Niedrigenergiehaus mit Lüftungsanlage und kontrollierter Wärmerückgewinnung. Ich denke, das ist der Trick, die Dinge im Alltag freiwillig schon mal zu tun, die mir persönlich Nutzen bringen, die mir Kosteneinsparungen bringen, die mir persönlich auch Spaß machen. Und dann kommen wir auch in eine gesellschaftliche Diskussion, die die Vorteile des Klimaschutzes in den Vordergrund stellt und nicht so sehr die Kosten.
Okay, ich sehe, jeder kann seine Autofahrten und Klamotten kompensieren. Ich muss also nicht auf alles verzichten und kann trotzdem meinen Beitrag leisten. Finde ich schon mal einen kleinen Trost. Aber warum belügen wir uns eigentlich selbst? Das ist ja nicht nur beim Thema Klimaschutz so, sondern auch in anderen Bereichen. Hat, wir ahnen es, psychologische Gründe. Und da brauchen wir uns nur mal Kinofilme anzuschauen. Schon die verraten nämlich ganz schön viel über unsere menschlichen Schwächen.
Die Matrix ist ein System, Neo.
Im Film Matrix leben die Menschen ahnungslos in einer virtuellen Scheinwelt, der Matrix. Cypher, der aus der Matrix entkommen konnte, will jedoch dorthin zurück.
Unwissenheit ist ein Segen.
Er will die grausame Wirklichkeit vergessen, wieder in vermeintlichem Frieden leben. Filme wie Matrix spiegeln oft besonders gut menschliche Umgangsmechanismen, sagt Andreas Homburg, Professor für Umweltpsychologie und Nachhaltigkeit an der Hochschule in Darmstadt.
Warum machen Menschen oder manche Menschen lieber die Augen zu? Das ist ein Versuch, mit der bedrohlichen Situation umzugehen. Ja, es ist ja einfach unangenehm, das stellt ja viel in Frage. Und dann ist das Nicht-Wissen-Wollen oder das Wegschauen hat eine mögliche individuelle Lösung.
Doch selbst wer sich traut, hinzuschauen, sieht die Gefahr nicht unbedingt in vollem Umfang. Das Problem in Sachen Klimawandel. Die Folgen sind für uns noch nicht richtig spürbar, sind eher noch ein Zukunftsszenario.
Wir sind bei der Einschätzung von zukünftigen Gefahren in gewisser Weise ein Stück kurzsichtig. Ja, die sehen wir nicht so genau, die werten wir ab in ihrer Bedrohlichkeit, die nehmen wir eher abstrakt wahr. Und das kann im Bereich Klimawandel zum Problem werden.
Doch das könnte sich gerade ändern angesichts anhaltender Hitzeperioden, verdurstender Bäume und Extremwetterlagen. Der Klimawandel wird realer. Allerdings bleiben die großen Gefahren für die meisten von uns immer noch weit weg und abstrakt. Und das führt zum sogenannten unrealistischen Optimismus.
Bei Risiken, die auf uns zukommen oder die wir erstmal berichtet bekommen, sind wir nicht immer so die besten und die objektivsten Risikoeinschätzer. Wir sehen uns oft als weniger betroffen als andere. Das ist bestimmt oft unrealistisch, aber nützt uns im Alltag, weil wir uns als weniger gefährdet oder bedroht wahrnehmen. Und so können wir dann sozusagen unsere alten Handlungsroutinen weiterlaufen lassen.
Aber auch wer sich ernsthaft Sorgen um seine Zukunft macht, handelt nicht unbedingt danach.
Ihr müsst etwas unternehmen!
Im Film Der Herr der Ringe, die zwei Türme, versuchen die Hobbits, Merry und Pippin, die Zerstörung ihrer Welt aufzuhalten. Doch Pippin kommen Zweifel.
Das ist zu groß für uns. Was können wir schon ausrichten?
Alleine fühlen wir uns machtlos. Auch hier spiegelt der Film die menschliche Psychologie. Andreas Homburg.
In den psychologischen Studien können wir schön sehen, die Bedrohung allein reicht nicht. Es braucht auch eine Handlungsmöglichkeit. Und diese Handlungsmöglichkeit sieht man halt gerade bei sowas Globalem wie dem Klimawandel erst, wenn man davon ausgehen kann oder daran glaubt, dass man mit anderen gemeinsam handelt. Dass man als Gruppe, als Stadt, als Land oder sogar als EU oder Weltbevölkerung in einem Strang zieht, dann kann man nämlich wirklich auch was dagegen tun. Und dann macht es für den Einzelnen Sinn, aktiv zu werden.
Das heißt aber auch, wenn unser Umfeld nicht auf die Umwelt achtet, zum Beispiel beim Einkaufen, kann uns das genauso beeinflussen. Weil wir haben dann das Gefühl, auch ein Recht darauf zu haben, egal ob es jetzt dem Klima schadet. Zu alledem kommt der sogenannte Zuschauereffekt, also das Gefühl, dass schon jemand anders die Gefahr abwenden wird, zum Beispiel die Politik. Doch wie schaffen es Menschen, vom reinen Zuschauer zum Handeln zu werden? Im Film Jenseits aller Grenzen lebt die Heldin Sarah Jordan in einer reichen, behüteten Welt, bis sie plötzlich mit dem Leid verhungernder Menschen konfrontiert wird.
Eine Banane hat 300 Kalorien, mehr als er dort an einem Tag bekommt.
Dieser Schockmoment bringt sie dazu, dass sie selbst Spenden sammelt und damit in ein afrikanisches Flüchtlingslager reist.
Wichtig ist, dass unsere Routinen gestört werden. Das kann sein eine Krankheit, das kann sein ein schreckliches Ereignis, wie in dem Filmbeispiel gerade. Informationen können auch aufrütteln. So, da muss aber was Zweites passieren. Dieses Aufrütteln muss zu einer generellen Motivation führen, hey, ich möchte was anders machen. Und das muss in dem dritten Schritt konkret werden. Ein besserer Mensch werden ist sehr abstrakt, aber sowas wie, ich fahre weniger Auto, nehme ab und an den Bus oder das Fahrrad und es dann auch auszuprobieren und zu gucken, wie läuft's. Das wäre ein entscheidend guter Weg, um im Bereich Klimawandel auf individueller Ebene, also beim Einzelnen, was anders zu machen.
Dafür gehen zum Beispiel auch die Jugendlichen von Fridays for Future auf die Straße. Doch selbst die überzeugtesten Klimaaktivisten halten sich nicht immer an ihre Forderungen.
Ein Grund ist, dass wir in unserem Leben halt viele Ziele haben. Nicht nur Klimaschützen, sondern auch Spaß haben. Und das kann schon mal dazu führen, dass der Klimaschutz dann runterfällt. Das ist erstmal soweit menschlich.
Beruhigend. Und genau hier, bei den menschlichen Schwächen, beginnt der Job der Umweltpsychologen und Psychologinnen. Sie entwickeln Maßnahmen, geben konkrete Tipps, die uns helfen, etwas zu verändern.
Ein Mensch muss einfach wissen, was er gerade tut. Zum Beispiel, wie viel Wasser er beim Duschen verbraucht. Und wenn das visualisiert wird, wenn ich eine Rückmeldung kriege, so zeigen die Studien, dann duscht man einfach kürzer. Klingt jetzt trivial, aber weniger Duschen heißt weniger Energieverbrauch, heißt weniger Klimaschaden. Und so gibt es für eigentlich alle Alltagsbereiche und auch Arbeitskontexte Mittel, um umweltschonendes Verhalten zu fördern.
Und das fängt in der Regel im Kleinen an. Nachhaltig leben. Wie kann das also gehen, ohne dass wir uns dabei selbst bescheißen? Dazu trifft Anne jetzt Eileen Barz. Auch die wollte nachhaltiger leben und hat beim Projekt Nachhaltigkeitspraktika mitgemacht.
Ich habe ja versucht, eine Woche lang meinen CO2-Ausstoß ein bisschen geringer zu halten. Aber ich habe festgestellt, ich besitze einfach viel zu viel Zeug. Und jetzt bin ich ehrlich gesagt schon ziemlich frustriert,
oh je,
weil ich dachte, ich mache schon so viel, aber es reicht irgendwie noch nicht. Wie ist es denn bei dir? Kennst du diesen Frust?
Auf jeden Fall, ich kann es total nachvollziehen. Also gerade dieses, wo fange ich an, was mache ich richtig, was mache ich falsch, wo macht es Sinn, wo nicht, wo denke ich, ich habe total den Einfluss und dann ist es eigentlich gar nichts, dann ist es irgendwie Peanuts, wo mache ich weiter? Ich verstehe es total.
Aber wie fängt man denn dann am besten an? Weil wenn man ja eh schon denkt, es ist irgendwie alles so kompliziert, dann ist man wie gelähmt.
Ja, also ich habe mich natürlich am Anfang viel informiert und Informationen bekommt man ja genug. Ja, man hat irgendwie Apps und was es alles gibt, aber letztlich so wirklich geholfen und einen Fahrplan habe ich durch das Programm der Nachhaltigkeitspraktika bekommen, wo sich eine Gruppe von Menschen zusammengefunden haben und letztlich eigene Ziele sich überlegt haben, aber dann doch in der Gemeinschaft der Gruppe versucht haben, weiterzukommen. Und das hat eigentlich für mich so richtig den Unterschied gemacht, weil ich war da nicht mehr alleine und lost und irgendwie, man konnte sich austauschen. Man konnte irgendwie gemeinsam durch dieses Tal gehen, weil wir haben uns alle dann auch so gefühlt, aber gleichzeitig hatten wir auch das Gefühl von Erfolg.
Und was würdest du sagen, was sind so deine heißen Tipps, wenn man sagt, ich möchte nachhaltiger leben?
Schon ein Tag vegan in der Woche macht schon wahnsinnig viel aus. Und dann sind es vielleicht 2 oder 3 Tage und am Ende habe ich vielleicht nur eine Woche, ein Fleischtag in der Woche. Es ist so, so, so viel. Wir hatten eine Statistik, die hat uns alle so, das war so mindblown, als wir die gesehen haben, dass quasi Butter so einen großen CO2-Emissionsanteil hat im Gegensatz zu anderen Lebensmitteln. Und denkst so, ja, Butter, okay, sogar mehr als Fleisch. Und denkst so, wow. Mich zu fragen, was tue ich jeden Tag? Ich gehe jeden Tag ins Bad, ich esse jeden Tag, vielleicht fahre ich jeden Tag. Und wo kann ich da ansetzen?
Ich habe ja festgestellt bei mir, meine 2 Problemstellen, einmal das Auto und ich besitze halt super viel Klamotten. Was kann ich denn dagegen tun?
Was ich gerade versuche umzustellen, ich stelle meinen Kleiderschrank in den Capsule Wardrobe um. Das heißt, weniger Teile, aber alle passen zueinander, farblich, vom Schnitt oder so.
Aha, okay.
Und es gibt welche, die machen das so extrem, die haben 30 Teile. Und es passt alles wunderschön zusammen. Und wenn man das verschieden kombiniert, hat man wahnsinnig viel Variation, aber wenig Kleidung.
Wie machst du das eigentlich im Freundeskreis? Weil das fällt mir teilweise echt ein bisschen schwer, wenn ich dann halt sehe, wie meine Freundinnen echt viel in den Urlaub fliegen, Sachen kaufen, viel Fleisch und Billigfleisch und sowas, alles tausendmal in Plastik eingewickelt. Wie gehst du denn mit sowas um?
Also ich konnte es auch nicht sehen, aber ich habe auch nicht drüber gesprochen. Weil ich dachte, oh Gott, bloß nicht anecken. Deswegen habe ich dann mich so zurückgehalten und es quasi in mich hineingefressen. Und jetzt würde ich sagen, es war genau der Fehler. Weil sie wissen es vielleicht einfach noch nicht besser. Und letztlich, die Chance ist ja da, dass jemand Lust hat, nachhaltig zu sein. Und er weiß es nur noch nicht, wie es geht, was er genau tun kann. Und hat vielleicht auch nicht die Zeit, sich zu informieren oder in so einem Projekt mitzumachen. Und mein Wissen quasi zu teilen oder über mich zu reden und einfach sagen, ah, ich mache das gerade so und so oder ich habe mir das und das gekauft oder selber gemacht, inspiriert ja vielleicht auch schon andere.
Okay, also dann sage ich einfach, ach, ich war heute wieder im Unverpacktladen, hat richtig Spaß gemacht.
Zum
Beispiel. Und sage aber nicht, hier, du hast die Tomaten mit Plastik gekauft.
Genau.
Nachhaltig leben, bescheißen wir uns dabei selbst? Das war die Frage, mit der wir heute losgezogen sind. Kleines Fazit. Ja, wir bescheißen uns vermutlich alle selbst oder die allermeisten. Was ich hilfreich fand, die Erkenntnis, dass trotzdem jeder von uns eine Menge bewegen kann, wenn er oder sie an den richtigen Stellen Veränderungen in sein Leben einbaut. Also nicht wahllos irgendwas fürs Klima machen, sondern eben an den richtigen Stellen die richtigen Schrauben drehen. Carsharing, Ernährung, Gebäudedämmung, Kompensationszahlungen. Das war Engel fragt. Heute zu der Frage, nachhaltig leben, bescheiße ich mich selber. Diese Sendung können Sie auch hören unter hrinforadio.de oder in der ARD Audiothek. Und die Fernsehsendung zum Thema können Sie auch noch in der ARD Mediathek anschauen.